Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Möglichst viele Menschen in kurzer Zeit zu impfen, das ist ja eine der Säulen, um aus der Corona-Starre herauszukommen. Hausärzte sowohl in Berlin als auch in Brandenburg hatten ja bereits signalisiert, sie wären dabei, wenn gewünscht. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist genau solch ein Projekt an den Start gegangen. Im Ort Hosena befindet sich eine von vier Hausarztpraxen, die jetzt gegen das Coronavirus impfen dürfen. Nach geltender Impfverordnung war das ja bislang Impfzentren und mobilen Impfteams vorbehalten. RBB-Reporterin Josefine Jahn war in Hosena. Hier ihr Bericht.
Uwe Weidlich ist heute der Erste, der sich impfen lassen darf. Für ihn eine Selbstverständlichkeit.
Ja, weil ich auch eine Vorreiterrolle bin. Wir sind in einem Unternehmen tätig, in einer Seniorenpflege. Und um unsere Klienten, Patienten zu schützen, möchten wir uns impfen lassen.
Das Impfen in Praxen hat mehrere Vorteile, sagt Peter Noack, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg.
Die Ärzte, die impfen, die kennen ihre Patienten. Damit kann man viel Mühe dem Patienten abnehmen, viel Wege dem Patienten abnehmen. Und am Ende ist es der Schritt, der dazu beitragen wird, dass wir eine hohe Durchimpfungsrate erreichen und dann auch unsere Herdenimmunität.
Nicht nur Mühe wird den Patienten genommen. Zwischen ihnen und dem Hausarzt herrscht ein Vertrauensverhältnis, weiß Ärztin Claudia Richards, die nun in ihrer Praxis impfen darf.
Da bin ich ganz hundertprozentig davon überzeugt, weil ich gestern gerade auch bei einem Hausbesuch ein Ehepaar überzeugt habe, die gesagt haben, ach, da müssen wir erstmal unsere Tochter fragen. Ich sage, na, wenn ich Ihnen das jetzt hier sage, dass das für Sie gut ist mit Ihren vielen Vorerkrankungen, dann sehen Sie, die kommen morgen Abend in die Praxis.
Die Impfpriorisierung wird trotzdem beibehalten. Junge, gesunde Menschen müssen warten, sagt die Ärztin.
Also ich sehe da jetzt mich nicht in der Lage zu sagen, abends ist noch eine Impfdosis über, jetzt kann der 25-jährige Nachbar kommen. Das wird nicht klappen. Also wir haben ganz viele Patienten und das ist auch der Vorteil. Wir kennen unsere Patienten, wir haben ein Telefon, die Wege sind nicht weit. Also dann ist es so, dass ich dann abends mit den Spritzen durch die Gegend fahre und dann auch die letzten verimpfe.
Uwe Weidlich hat es fürs Erste geschafft.
Herr Weidlich, das war's jetzt. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, klingeln Sie einfach nochmal durch. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie jetzt gut durch die Zeit kommen ohne Covid.
Ich bedanke mich.
Impfstart in einer brandenburgischen Arztpraxis beobachtet von Reporterin Josefine Jahn. Seit rund einem Jahr bestimmt Corona nun das Leben der Menschen, mal mehr, mal weniger. Viele sind Lockdown-müde, aber dann gibt es auch die richtig üblen Nebenwirkungen. In vielen Haushalten, auch in Berlin, kommt es vermehrt zu körperlicher Gewalt, die Schattenseiten des Zuhausebleiben-Müssens. Die Gewaltschutzambulanz der Charité und Berlins Justizsenator Dirk Behrendt haben dazu aktuelle Zahlen vorgestellt und es berichtet Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Dass der Lockdown zu mehr häuslicher Gewalt führt, ist seit längerem schon mehr als eine Befürchtung. Bereits nach den ersten Ausgangsbeschränkungen vor einem Jahr konnte die Gewaltschutzambulanz der Charité dies an ihrer Statistik ablesen. Nun gibt es eine Auswertung für das ganze vergangene Jahr.
Insgesamt haben sich 1661 Gewaltopfer an uns gewandt. Das waren 8% mehr als 2019,
sagt die stellvertretende ärztliche Leiterin der Gewaltschutzambulanz Saskia Etzold. Aus den Zahlen sei eine Wellenbewegung ablesbar. Mit Beginn des Lockdowns seien die Fallzahlen zunächst drastisch zurückgegangen, um 30-40%, was leicht erklärlich ist.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben die Situation eines Lockdowns, wo zwei Leute im Homeoffice oder in Kurzarbeit sind oder ihren Beruf verloren haben. Kitas sind geschlossen, Schulen sind geschlossen, die Kinder sind zu Hause. Was wollen Sie denn noch für ein Argument bringen, warum Sie jetzt in dieser Situation die Wohnung für 1-2 Stunden verlassen sollten, um sich untersuchen zu lassen?
Aber sobald es Lockerungen gab, kehrte sich dieser Trend um. Dann meldeten sich deutlich mehr Menschen, die zu Hause Opfer von Gewalt wurden. Dabei habe es nicht nur bei der Gewaltschutzambulanz, sondern auch bei den zuständigen Behörden neue Phänomene gegeben, sagt Justizsenator Dirk Behrendt.
Das gab es früher in der Form nicht, dass Jugendliche selbstständig die Polizei gerufen haben in die häusliche Wohnung, dass Jugendliche sich an die Jugendämter gewandt haben und Hilfe gesucht haben, auch bei Freunden und Angehörigen.
Auch bei den Gerichten war das spürbar. Die Zahl der Strafverfahren in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stieg um 7,5%. Betroffen von Gewalt sind überwiegend Frauen und Kinder. Von den rund 1700 Fällen im vergangenen Jahr waren 900 Frauen, 400 Kinder, aber auch 350 Männer, die sich meldeten. Eine weitere Erkenntnis: Die Schwere der Gewalt habe zugenommen, sagt Saskia Etzold.
Es ist einfach ein Unterschied, ob Sie mit einer einzelnen Schlagwirkung kommen oder ob Sie ungefähr 80 Verletzungen über den gesamten Körper verteilt haben Und was wir sehr viel gesehen haben, gerade bei den Frauen, aber teilweise auch vermehrt bei den Kindern, war die Gewalt gegen den Hals, meistens ausgelöst durch Würgen.
Der Justizsenator betont, wie wertvoll die Berliner Gewaltschutzambulanz sei. Und ihm sei das Signal wichtig. Die Hilfeeinrichtungen stünden auch trotz Lockdowns immer zur Verfügung.
Der Bericht von Thorsten Gabriel. In der AfD herrscht Empörung, seit bekannt wurde, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nur die gesamte Partei als Verdachtsfall einstuft. Da kommt von AfD-Spitzenpolitikern scharfe Kritik an Behörde und ihrem Vorgehen. Auch aus dem Berliner Landesverband, es berichtet Sabine Müller.
Die Berliner AfD gilt als recht zerstrittener Haufen. Da ziehen dann zum Beispiel auch mal Abgeordnete gegen die eigenen Leute vor Gericht. Aber in diesem Fall ist die Meinung in Partei und Fraktion einhellig. Es hagelt schwere Vorwürfe gegen den Bundesverfassungsschutz. Parteichef Nikolaus Fest teilt mit, für die Einstufung der gesamten AfD als Verdachtsfall fehle jeder Grund. Die Beobachtung der Opposition mit geheimdienstlichen Mitteln sei einer westlichen Demokratie unwürdig. Fraktionschef Georg Pasterski klagt gegenüber dem RBB.
Die AfD soll im Superwahljahr unbedingt beschädigt werden. Auch wenn schon jetzt klar ist, dass die Anschuldigungen vor Gericht niemals Bestand haben werden.
Der Abgeordnete Hans-Joachim Berg, das ist der mit der Gerichtsgeschichte, nennt die Einstufung der gesamten Partei als Verdachtsfall den illegitimen Versuch, die AfD aus dem demokratischen Diskurs auszugrenzen.
Die CDU betrachtet die AfD als Feind, wortwörtlich. Und sie handelt entsprechend mit den ihr zur Verfügung stehenden exekutiven Machtmitteln.
Aus Parteikreisen heißt es, man gehe nicht davon aus, dass der Berliner Landesverband und seine Aktivitäten eine große Rolle spielen in dem Bericht, mit dem der Bundesverfassungsschutz die Einstufung begründet. Da gehe es doch wohl um andere Landesverbände. Bei solchen Äußerungen schwingt ein gewisser Ärger mit, von wegen mitgefangen, mitgehangen. Fraktionschef Pasterski verweist darauf, ein Gutachten des Berliner Verfassungsschutzes habe die hiesige AfD erst kürzlich entlastet. Dazu muss man allerdings sagen, dass dieses Gutachten nur ein Zwischenbericht war und unerlaubt durchgestochen wurde. Laut der Innenverwaltung hat der Bericht große methodische und inhaltliche Mängel. Mag die Berliner AfD auch oft zerstritten sein, eins ist bei allen Konsens: Die Partei werde ungerecht behandelt. Schweißt das den Berliner Landesverband zusammen? Hans-Joachim Berg glaubt, die Verdachtsfalleinstufung sende ein Signal an die Partei, das allen klarmache, dass der politische Gegner außerhalb der AfD stehe und nicht innerhalb. Der Abgeordnete Thorsten Weiß, der zum offiziell aufgelösten Flügel der Partei gehörte, setzt auf ein anderes Signal.
Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass das bei dem einen oder anderen, der vielleicht in der Vergangenheit immer die Hoffnung hatte, dass man sich durch, ich nenne es mal Wohlverhalten oder durch Trennung von gewissen Personalien vielleicht da auch in gewisser Art und Weise reinwaschen könnte oder dem Verfassungsschutz und seinen Maßnahmen dann entgegenwirken könnte, dass dem jetzt klar wird, dass dem halt nicht so ist.
Das klingt ein bisschen nach, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und danach, dass der Richtungsstreit, wie radikal die AfD auftreten will, munter weitergeht. Spannende Vorzeichen für den Landesparteitag der Berliner AfD in anderthalb Wochen, auf dem eine neue Parteiführung gewählt wird.
AfD und Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die Reaktionen darauf im Brandenburger Landtag, kennt Amelie Ernst in Potsdam.
Ähnlich scharf wie in der Bundespartei fällt die Kritik in der Brandenburger AfD aus. Dennis Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag, hält die Einstufung als Verdachtsfall für eine strategische Entscheidung der Regierungsparteien.
Das bedeutet zum einen, dass man hier die Gefahr sieht, beim nächsten Mal zur nächsten Bundestagswahl massiv an Stimmen zu verlieren. Und das ist ja nun auch ersichtlich nach der Corona-Pleitenpolitik, die die Bundesregierung hier gefahren hat. Es gibt gar keine Anhaltspunkte für eine Beobachtung oder für einen Verdachtsfall.
Das sehen die anderen Parteien im Brandenburger Landtag anders. Auch Sebastian Walter, den Fraktionschef der Linken, überrascht die Entscheidung des Verfassungsschutzes nicht. Hass und Hetze seien bei der AfD Alltag und der Rechtsaußenkurs kaum zu übersehen, so Walter.
Um das zu wissen, um zu wissen, dass die AfD eine Gefahr ist für diese Demokratie, dafür braucht man keinen Verfassungsschutz. Dazu reicht es schon, wenn man sich die Landtagsreden der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag anschaut, auch wie sie hier mit Andreas Kalbitz umgegangen sind, dass sie einen erwiesenen Neonazi weiterhin in der Fraktion lassen. Das zeigt schon, dass sie nicht nur ein Verdachtsfall sind, sondern eine riesige Gefahr sind für diese Demokratie.
Auch für SPD-Fraktionschef Erik Stohn ist der Umgang mit Ex-Landeschef Andreas Kalbitz ein Beleg für die Zusammenarbeit der Brandenburger AfD mit Rechtsextremisten bzw. deren zentrale Rolle innerhalb der Partei. Schließlich wäre Kalbitz am vergangenen Wochenende fast zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden, so Stohn.
Die Aufstellung als Bundestagskandidat konnte der Bundesverband nur stoppen, indem er angedroht hat, den Landesverband aufzulösen. Quasi in letzter Minute wurde dann aber ein Anhänger Kalbitz im Süden Brandenburg zum Bundestagsdirektkandidaten gewählt.
Aber nicht nur die AfD in Ostdeutschland hat ein Rechtsextremismusproblem, ergänzt CDU-Fraktionschef Jan Redmann, denn der AfD-Bundesvorstand schaffe es auch seinerseits nicht, sich glaubwürdig von Extremisten oder ganzen Landesverbänden abzugrenzen. Durch die Einstufung der AfD auf Bundesebene ändert sich für die Parteien im Brandenburger Landtag im Umgang mit der Partei vorerst nichts. Offen bleibt, ob die Einstufung des Brandenburger Landesverbandes mittelfristig sogar noch verschärft wird.
Windräder sind ja für Brandenburg fast schon sowas wie ein Markenzeichen. Und spätestens, wenn man durchs Land fährt, weiß man auch warum. Es gibt reichlich davon und ist längst nicht unumstritten. Im Nordosten des Landes ist ja gerade der sogenannte Windplan für die Region Barnim und Uckermark vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden. Welche Auswirkungen das auf ganz Brandenburg haben könnte, dieser Frage ist RBB-Reporter Matthias Gindorf nachgegangen.
So ein Windplan legt unter anderem fest, wo in der entsprechenden Region Windräder gebaut werden dürfen. Der Plan für Barnim und Uckermark war inhaltlich okay, ist aber wegen Formfehlern für ungültig erklärt worden. Was das jetzt für Folgen haben kann, dazu die Leiterin der regionalen Planungsgesellschaft, Claudia Henze.
Für die Region bedeutet das in erster Linie, dass die Konzentrationszonenplanung aufgehoben wurde und jeder halt, der vorhat, eine Windenergieanlage zu errichten, Anträge stellen kann, überall, wo nicht direkt was entgegensteht. Und das kann in Konsequenz dazu führen, dass also in Uckermark-Barnim viel mehr Fläche für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden muss, weil es eben keine Konzentrationszonenplanung mehr gibt.
Gegen den Windplan geklagt hatten die Gemeinden Wandlitz und Ahrensfelde und auch die Stadt Bernau. Bürgermeister André Stahl glaubt aber nicht, dass jetzt hier viele Windräder aus dem Boden schießen.
Für die Stadt Bernau wird das bedeuten, dass wir die Windkraft über den Flächennutzungsplan steuern und damit also das Planungsrecht hier in der Stadt liegen wird.
In Brandenburg gibt es insgesamt 5 regionale Planungsgesellschaften. In gleich 3 davon gab es die besagten Formfehler, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Unter anderem auch in der Lausitz. In der Region Prignitz-Oberhavel gibt es dagegen keine derartigen Probleme mit dem Windplan, sagt Leiter Ansgar Kuschel.
Weil seinerzeit haben wir prüfen lassen, wie sieht denn das mit unseren Bekanntmachungstexten aus? Um die geht es nämlich. Und wir haben einen anderen Bekanntmachungstext seinerzeit gewählt, sodass dieser Fehler uns nicht vorgeworfen werden kann.
In der Region Havelland-Fleming ist ebenfalls ein neuer Windplan in Arbeit und soll noch dieses Jahr fertig sein. Auch hier ist eher nicht damit zu rechnen, dass plötzlich Windräder aus dem Boden schießen.
Das waren Infos von Matthias Gindorf und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.